Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Berthold Meyer, Professor für Arbeitsorganisations- und Wirtschaftspsychologie an der Technischen Universität Chemnitz. Hallo Herr Meyer, schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Münkel, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat gesprochen und hat das Wort des Jahres gekürt und es lautet:
Wir erleben eine Zeitenwende.
Also Zeitenwende ist das Wort des Jahres. Haben Sie ein persönliches Wort des Jahres? Zeitenwende finde ich ja jetzt nicht so überraschend.
Ja, habe ich mir vor der Sendung offen gesagt keine großen Gedanken drüber gemacht, aber ich finde, es trifft es sehr, sehr gut.
Also Sie schließen sich Olaf Scholz und der deutschen Gesellschaft, der Gesellschaft für deutsche Sprache an?
Vollumfänglich, ja. Also ich meine, wir haben einen Krieg in Europa, bei dem ein Land ein anderes Land überfällt und ihm die Staatlichkeit abspricht. Also ich kann es immer noch nicht fassen.
Und wir sprechen heute auch noch mal ein bisschen genauer über Worte, die man irgendwo eingibt und die irgendwas zurückhallen. Es gibt nämlich eine neue künstliche Intelligenz, oder so neu ist sie wahrscheinlich nicht, aber sie ist jetzt öffentlich verfügbar. Die heißt ChatGPT. Das ist so eine Art Chatbot, da kann man eine Frage reinstellen und die reagiert dann daraus. Und ich habe die vorhin mal zum Test gefragt, was ist denn ihr Wort des Jahres? Und die Antwort war, also auf Englisch, ich habe es jetzt übersetzt und paraphrasiert, ich habe keine persönlichen Vorlieben. Ich kann keine Emotionen oder persönlichen Meinungen ausdrücken. Und mit dieser ChatGPT und vielleicht verschiedenen Worten, die diese KI ausspuckt, werden wir in dieser Sendung noch spielen. Schön, dass Sie da sind, Herr Meyer, und dass Sie sich auf dieses auch spielerische Wort des Jahres suchen einlassen. Bei der Razzia in der Reichsbürgerszene am Mittwoch wurde ja auch eine AfD-Abgeordnete festgenommen, eine ehemalige AfD-Abgeordnete, die Richterin und frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkelmann. Die stellvertretende Bundestagspräsidentin Katrin Göring-Eckardt von den Grünen hat jetzt angekündigt nach diesen Razzien, dass die Sicherheitsvorkehrungen für den Bundestag angepasst werden sollen. Nur frage ich mich, wie das funktionieren soll. Das Durchleuchten ungebetenen Gegenständen, das passiert ja schon, aber man kann ja nicht permanent jeden am Eingang nach der Gesinnung durchleuchten. Haben Sie eine Idee, wie sowas funktionieren kann, Berthold Meyer?
Naja, ich glaube, eine einfache Strategie wäre, genauer auf Menschen zu schauen, die Organisationen angehören, die in weiten Teilen unter Beobachtung des Verfassungsschutzes aufgrund potenzieller Verfassungsfeindlichkeit stehen. Ja? Man muss ja nicht jeden durchleuchten, aber es gibt ja offensichtlich in der AfD Menschen, und das ist nicht nur meine Meinung, diese Meinung scheinen auch einige Behörden in Deutschland zu teilen, Menschen, die unserer Verfassung gegenüber feindlich eingestellt sind.
Nur, wie entscheidet man das denn? Man kann ja schlecht dann sagen, da ist ein AfD-Abgeordneter, der ist gewählt ins Parlament und der darf jetzt nicht rein.
Das fordere ich ja gar nicht. Also das ist natürlich ein schwieriges Spannungsfeld im Sinne von, was muss eine wehrhafte Demokratie aushalten? So. Ja, und solange eine Partei nicht verboten ist, muss eine gewählte Demokratie es aushalten, dass ihre gewählten Vertreterinnen und Vertreter im Deutschen Bundestag sind. Deren konkretes Verhalten lässt sich sanktionieren, wenn in Reden gegen Gebote des Grundgesetzes der freien Meinungsäußerung verstoßen wird, weil zum Beispiel der Holocaust geleugnet wird oder Menschengruppen herabgewürdigt, beleidigt oder verunglimpft werden, dann kann man konkret handeln und konkret ermitteln. Da muss der Rechtsstaat Zähne zeigen, aber das muss er halt dann auch konsequent machen.
Jetzt wird ja auch ganz viel über die Frage diskutiert, inwiefern sich eben die AfD da in Verbindung bringen lässt mit den Razzien, mit diesen Umsturzversuchen. Und es hieß in einer gemeinsamen Erklärung der Vorsitzenden Chrupalla und Weidel, dass sie auch von diesem Vorfall nur aus den Medien erfahren haben, dass sie solche Bestrebungen verurteilten und nachdrücklich ablehnten. Und heute Morgen war Gottfried Curio im Deutschlandfunk-Interview AfD-Abgeordneter im Bundestag. Und der hat das zu dieser Frage gesagt, wie die AfD damit drin hängt.
So muss man natürlich sehen, dass bei den jetzt bekannt gewordenen Waffenfunden, also zwei Langwaffen, eine Kurzwaffe neben Schwertern und Armbrüstern aus einem Jagdschloss, dass da offensichtlich kein realer Putsch bevorstand. Ist es richtig, dass die hochgenommen werden? Eine Verbindung der Reichsbürger zur AfD gibt es natürlich nicht.
Ihre Reaktion darauf, Herr Meyer?
Genau, eine Verbindung gibt es nicht. Bloß, dass zu den verhafteten Personen eine ehemalige Bundestagsabgeordnete der AfD gehört. Und mal im Ernst, was ist denn der Wertekern der Reichsbürgerszene? Es ist, den Staat Bundesrepublik Deutschland mit seinen demokratischen Institutionen zu delegitimieren und zu bekämpfen. Und in Teilen der AfD gehört das zum Mainstream, wenn man den Berichten unserer Verfassungsschutzbehörden in einigen Landesverbänden der AfD glauben kann. Wenn sie sich Reden von Höcke anhören, der mehrfach wörtlich zum Kampf aufruft gegen unsere politische, demokratische Grundordnung in Deutschland, dann muss ich feststellen, es gibt große Überschneidungen im Wesenskern der Reichsbürgerszene und Teilen der AfD.
Jetzt habe ich zum Teil den Eindruck, also ich würde dem zustimmen, was Sie sagen, aber ich habe zum Teil den Eindruck, dass da die AfD trotzdem jetzt sehr pauschal in den Topf geworfen wird. Also dass da eben AfD und Reichsbürger gleichgesetzt werden, auch zum Teil wirklich in Kommentaren, in der Berichterstattung manchmal. Ich meine, die AfD ist ja trotzdem immerhin die zweitgrößte Oppositionspartei und verdient erstmal, wenn man es demokratisch sieht, dass man da erstmal neutral drauf guckt und dann die Fakten ordnet. Sehen Sie anders?
Ja, also Fakten ordnen ja, aber eine Demokratie und eine freiheitlich-demokratische Grundordnung muss mit Verfassungsfeinden nicht neutral umgehen. Ja, das ist ein großes Missverständnis. Wenn demokratisch legitimierte Parteien das Ziel haben, die Demokratie und das parlamentarische System, so wie wir es haben, zu bekämpfen und abzuschaffen, dann muss eine Demokratie wehrhaft sein und widersprechen mit allen Mitteln. Und natürlich kann die AfD sich in irgendeiner Form hierzu äußern, ob man das glaubt oder nicht, geschenkt. Aber wer muss denn da neutral sein? Ich muss nicht neutral sein. Die Verfassungsschutzbehörden müssen nicht neutral sein. Staatsanwälte müssen nicht neutral sein. Und andere PolitikerInnen müssen auch nicht neutral sein. Sondern man kann doch gegen faktisch vorliegende Bestrebungen, die verfassungsgegebene Grundordnung unseres Landes zu bekämpfen, sich laut zur Wehr setzen. Da sehe ich keinen Eingriff in die politische Kultur unseres Landes. Im Gegenteil, ich sehe darin einen notwendigen, harten politischen Umgang mit Feinden unserer Verfassung. Egal, ob aus den Reihen der Reichsbürger oder aus den Reihen der AfD.
Wir haben gestern Steffen Keilitz vom Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung auch gefragt. Inwiefern sieht er das denn als eben einer, der sich forschungsmäßig mit diesem Bereich auskennt? Wie steht er zu dieser Frage, wie sehr die AfD da mit drin ist und wie sehr man da jetzt urteilen darf? Und er sagt das dazu.
Also wir dürfen uns das nicht so vorstellen, dass jetzt quasi diese Putschpläne in irgendeiner Weise abgestimmt worden wären mit der AfD-Spitze. Das ist nicht der Vorwurf, sehr wohl aber, dass die AfD eine Plattform zur Verbreitung dieser Verschwörungserzählung in die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland hinein ist.
Sie haben gerade erstmal kurz den Kopf geschüttelt und jetzt
nee, habe ich Was soll ich dazu sagen? Also das klingt doch extrem ausgewogen und kompetent und nach einer guten Einschätzung. Also dass die AfD über ihre politische Plattform und ihre enorme Reichweite auch in den sozialen Medien Erzählungen transportiert, die schlussendlich darauf abzielen, unsere parlamentarische Form der Demokratie mit der Gewaltenteilung, mit Minderheitenschutz und so weiter auszuhebeln, das ist ja nichts Neues.
Wie geht's Ihnen denn als Beobachter der Berichterstattung? Also dieser Fahndungserfolg und die Berichterstattung zeigen ja schon, dass das alles ernst genommen wird. Also wir stellen uns jetzt eben diese Frage, wir veranstalten Interviews, wir versuchen da Perspektiven wirklich auch zu veröffentlichen. Ist das gelungen? Müsste man da medial, weil es ja auch diesen Vorwurf gab, dass die Medien so früh Bescheid wussten, um umfassend zu berichten, müsste man da medial was anders machen oder finden Sie auch, das ist eigentlich ein Erfolg?
Ich kann mit dem Vorwurf nichts anfangen. Dass hier irgendwie zu früh berichtet wurde, kann ich nicht nachvollziehen. Ich stelle fest, der aktuelle Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz warnt seit Jahren davor, dass die größte Gefahr für unsere Gesellschaft und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung vom Rechtsextremismus und vom Rechtsterrorismus ausgeht. Das sehe ich hier symptomatisch bestätigt so. Offensichtlich ist hier die große Bedrohung. Ja, ich meine, hier haben wir ein großes Netzwerk verbreitet bis in die Sicherheitsbehörden, KSK-Offiziere, ehemalige Bundeswehrführungspersonal etc. etc. Ja, da wird einem doch Angst und Bange. Und ich bin einfach nur überrascht, dass ein solcher Paukenschlag vor allem vom, ich würde sagen, konservativen Teil der Presse und der konservativen Twitter-Blase mal wieder, aber das ist nicht besonders überraschend, systematisch kleingeredet wird. Da werden die Reichsbürger ins Lächerliche gezogen, das wird so verniedlicht, da wird gesagt, das waren ja auch alles so alte Leute, von denen ja geht ja gar keine Gefahr aus. Und der Chefredakteur der Welt, der Poschert, der braucht in seinem Kommentar zum Thema ganze 3 Sätze, um von dem Schlag gegen die Reichsbürgerszene zu kommen zu aber die Linken. Und dann ist man wieder irgendwie bei den Klimaterroristen, die sich festkleben und die man am besten 30 Tage in Vorbeugehaft nehmen sollte. Also da ist wirklich das Maß an Bigotterie schon seit langem überschritten, aber das ist ja auch nichts Neues.
Bundesverkehrsminister Volker Wissing ist nicht nur für den Straßenverkehr zuständig, sondern auch für den Datenverkehr. Er ist nämlich auch Digitalminister. Er ist heute natürlich beim Digitalgipfel der Bundesregierung dabei und hat eine neue Datenkultur gefordert. Damit meint er eine offenere Denkweise, um bei der Digitalisierung voranzukommen. Klingt erstmal vielversprechend, oder was sagen Sie, Herr Mayer?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auf jeden Fall noch viel Luft nach oben, was die Nutzung von Daten im Sinne der Gesellschaft in Deutschland angeht.
Und wir möchten jetzt nochmal drauf schauen, was die Bundesregierung da genau eigentlich vorhat und haben unseren Digitalexperten aus dem Hauptstadtstudio Johannes Kuhn zugeschaltet. Herr Kuhn, Sie verfolgen den Digitalgipfel für uns. Eigentlich sollte heute ja eine neue Datenstrategie der Bundesregierung vorgestellt werden. Das passiert jetzt doch nicht, weil andere Ministerien da offensichtlich Einwände hatten. Aber die Eckpunkte dessen, was da geplant ist, die sind trotzdem schon bekannt. Was soll diese Datenstrategie denn beinhalten?
Die Datenstrategie soll sicherstellen, dass das, was man für die Wirtschaft der Zukunft braucht, nämlich eine Nutzung von Daten. Daten ist das neue Öl, heißt immer, ist als Metapher vielleicht ein bisschen schief, weil Daten ja mehrmals genutzt werden können und tatsächlich je mehr Daten man hat, desto besser sind die Dinge, daraus, die man daraus machen kann, desto interessanter die Geschäftsmodelle. Da gibt es 4 wichtige Punkte. Ich glaube, das eine sind die Strukturen, Stichwort, wie können die Daten ausgetauscht werden, zum Beispiel zwischen Firmen, die alle eine Maschine haben und dann gegenseitig die Daten austauschen, um zu wissen, wann zum Beispiel gewartet werden muss. Auch was passiert mit den eigenen Daten, wenn ich die jetzt zum Beispiel fürs Gesundheitswesen zur Verfügung stellen kann, möchte aber zum Beispiel bestimmte Daten aus meiner Patientenakte nicht, dass die weitergegeben werden. Da soll es dann sogenannte Datentreuhänder geben. Es geht natürlich um die rechtlichen Rahmenbedingungen. Das ist weiterhin sehr unsicher. Auch die Firmen selber und die Wissenschaft selber ist unsicher, was sie überhaupt nutzen darf. Dann geht es um das Thema Datenkompetenz, Datenkultur. Das heißt letztendlich, wie schaffen wir es, dass die Menschen in den Firmen, die Menschen in den Institutionen, in den Verwaltungen Daten als Chance sehen, zum Beispiel Prozesse zu beschleunigen oder eben ganz neue Dinge zu entwickeln. Und der Staat ist natürlich auch gefragt, Stichwort Open Data, da soll es ein Recht auf Open Data geben, also dass der Staat sich nicht verweigern kann, bestimmte Daten rauszugeben, weil er sie zum Beispiel, Stichwort Verkehrsdaten, einfach verkaufen will an irgendeine Firma, sondern die ist dann öffentliche, soll dann öffentlich zugänglich sein.
Bertolt Meyer, Sie haben jetzt ein paar Mal vehement genickt. Ich nehme auch an, in Ihrer Funktion als neuer Sprecher des Sonderforschungsbereichs Hybrid Societies an der TU Chemnitz, nehme ich an, ist das angesiedelt. Und Sie befassen sich da unter Führung der Psychologie, Sie sind ja Psychologieprofessor, mit der digitalen Transformation der Gesellschaft. Das heißt, das ist ja dann das Thema, was Sie auch umtreibt. Wenn Sie jetzt hören, was ist denn da so geplant, nicken Sie dann noch heftiger oder haben Sie auch einen Kopfschütteln da?
Ja, also zunächst mal begrüße ich das natürlich, dass hier eine neue Strategie für die Nutzung von Daten kommen soll. Ich würde sagen, hier darf es nicht nur darum gehen, dass das zu wirtschaftlich positiven Effekten führt, sondern vor allen Dingen zu gesellschaftlich positiven Effekten. Und ich würde sagen, in Deutschland ist da noch Luft nach oben. Gerade wenn man sich zum Beispiel anschaut, die digitale Patientenakte oder auch Gesundheitsdaten könnten im Sinne von einem Solidargemeinschaft noch besser genutzt werden, um bestimmte Personengruppen zu schützen, um bessere Präventionsangebote zu machen und so weiter. Und da ist häufig ein Datenschutz im Weg und schlechter Datenschutz. Ich sage nicht, wir brauchen weniger Datenschutz, aber ich schließe mich 100%ig der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, Frau Professorin Büchs, an, die dazu ein, wie ich finde, sehr tolles Interview in der Süddeutschen gegeben hat, die gesagt hat, wir brauchen nicht weniger Datenschutz, wir brauchen besseren Datenschutz, der es eben erlaubt, zum Beispiel gesundheitsrelevante Daten im Sinne der Gesellschaft, der Gesunderhaltung, des Patientenschutzes so zu nutzen, wie es nach Stand der Technik möglich ist. Auch für, und sei es, dass wir für neue künstliche Intelligenzanwendungen, für die Steuerung von Robotik und so weiter, das sind alles Dinge, die gute Daten brauchen. Und wir steuern in Richtung einer hybriden Gesellschaft, in der sich Menschen mit anderen Technologien, Robotern, autonomen Autos, Drohnen etc. den öffentlichen Raum teilen müssen. Und das wird nur gut funktionieren, wenn zum Beispiel, also unter vielen anderen Dingen auch, gute Daten verfügbar sind und guter Datenaustausch möglich ist. Und dafür brauchen wir entsprechende Rahmenbedingungen und die sind noch nicht gut genug.
Jetzt habe ich in Deutschland oft den Eindruck, dass Datenschutz als etwas wahrgenommen wird, das bürokratisch ist. Ist es ja auch, dass eben auch Prozesse verlangsamt und dass eben oft ja Menschen auch im Alltag sagen, oh, wäre das jetzt nicht, könnte ich irgendwie Dinge sofort machen. Und ich war ganz überrascht, weil in Estland, heute ist ja auch die estnische Regierungschefin beim Digitalgipfel, Kaja Kallas, ist das alles anders. Also da ist es viel weiter. Die Menschen haben ihre eigenen Daten, können darauf zugreifen, können auch entscheiden, wer soll was von mir sehen zum Beispiel. Und ich war aber überrascht, weil 2007 wurde in Estland gehackt. Da wurde das komplette digitale System lahmgelegt und die Menschen haben trotzdem ihr Vertrauen in diese Art der Datenverfügbarkeit nicht verloren. Also wie weit, da stelle ich mir eben in Deutschland den Weg noch so weit vor, bis das in den Köpfen angekommen ist.
Wir fokussieren in Deutschland in der öffentlichen Kommunikation rund ums Thema Datenschutz auf Risikoprävention, das ist auch gut, aber ein Nullrisiko wird es niemals geben können und nach meiner Meinung fokussieren wir zu wenig auf die Chancen. Ne? Klar, also wenn man Leute fragt, und das hat auch Frau Büchs gesagt, ne, möchten Sie, dass Ihre Daten irgendwie zusammengeführt werden, dann sagen die Leute um Gottes Willen nein. So, aber wenn man eben eine, ich würde sagen, wenn man das einbettet in ein solidarisches Narrativ im Sinne von stimmen Sie zu, um Daten X und Y zu nutzen, um bessere Prävention, bessere Therapie, zugeschnittenere Therapieangebote. Wer würde denn da Nein sagen? Und also mal im Ehrlich, wir haben 2022 und ich kann immer noch meinen Personalausweis nicht über das Internet verlängern. Irgendwie ein einfacher Verwaltungsakt. Was ist denn da los? Und ich meine, gerade wir in der Psychologie erleben es tagtäglich, dass unsere Forschung durch Datenschutzbedenken behindert wird, weil es immer heißt, nein, personenbezogene Daten dürfen nicht verarbeitet werden. Ja, aber was machen wir denn in der Psychologie? Wir fragen Menschen nach ihrem Erleben und Verhalten. Und ich erlebe das sehr häufig, dass wirklich an den Fundamenten unserer Wissenschaft gezweifelt wird, dass wir unsere Wissenschaft nicht mehr machen können, weil ein Datenschutz existiert, bei dem ich persönlich manchmal das Gefühl habe, dass er nur noch Selbstzweck ist. Und da müssen wir, glaube ich, zu einem gesünderen Maß finden.
Herr Mayer, Sie haben gerade die Frage gestellt, warum ist Deutschland da nicht weiter? Die würde ich nochmal weiterreichen an unseren Digitalexperten Johannes Kuhn. Wie schätzen Sie das denn als Beobachter ein? Was braucht Deutschland als allererstes, um eben dieses Thema Datenschutz in den Köpfen als solidarisches Narrativ zu etablieren, wie es Herr Mayer gerade vorgeschlagen hat?
Ja, Herr Mayer hat es ja schon angedeutet, die praktische Anwendung klar machen. Tatsächlich hatten wir eine Datenschutzdiskussion, die das Ganze, die Datennutzung eher als Gefahr beschrieben hat. Das war eine gesellschaftliche Debatte, die wir haben. Jetzt sehen wir, es ist eben sehr wichtig und es kann eben mir natürlich helfen. Zum Beispiel, wenn ich einen öffentlichen Nahverkehr habe, der dadurch besser getaktet ist oder wenn ich neue Medikamente dadurch finde. Und da passiert ja gerade auch auf technischer Ebene in den vergangenen Jahren sehr viel. Stichwort künstliche Intelligenz, Machine Learning, also einfach aus ganz, ganz vielen Daten, die ja in der Regel auch gar nicht personenbezogen sind, Muster zu erkennen. Und das ist bei vielen noch nicht angekommen. Tatsächlich sind wir dann bei den Praxisproblemen, aber wieder bei Fragen wie Standards, auch gegenseitiges Vertrauen, zum Beispiel in der Wirtschaft. Wir haben keine Großkonzerne im Sinne von Google, die eben einen ganz großen Datenschatz haben und daraus Erkenntnisse gewinnen, sondern bei uns funktioniert es auch durch unsere mittelständische Struktur nur durch Zusammenarbeit. Nur das ist natürlich nicht einfach, weil es immer auch eine Form von Konkurrenz ist. Also es gibt sehr viel kulturell zu ändern und tatsächlich braucht man dann am Ende des Tages auch die entsprechenden Leute, also Data Scientists, Menschen, die im KI-Bereich forschen oder auch praktisch in der Anwendung tätig sind.
Naja, wir haben schon ein SAP in Deutschland und damit eine sehr, sehr große Datenfirma, auch gerade im Bereich des Mittelstands, oder?
Ja, das schon, aber SAP gilt jetzt nicht gerade als die Firma, die da besonders viel rausholt. Und am Ende des Tages ist es es ist ja eher so in der Wirtschaft, dass die SAP-Systeme natürlich einen sehr starken Lock-in-Effekt haben, den man eigentlich nicht möchte. Also tatsächlich möchte man, und das war ja auch eine Kritik an dieser Datenstrategie, dass man da zum Beispiel gar nicht drin geregelt hat in diesem Entwurf, ja, was passiert denn, wo ist denn der Zwang in gewissen Fällen, wie definieren wir den, dass Firmen ihre Daten auch rausgeben müssen und die der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, weil es eben wichtig wäre, dass solche Informationen für das Gemeinwohl genutzt werden.
Und wir bitten die Gäste unserer Sendung ja auch immer, eigene Themen mitzubringen. Dafür haben wir ein paar Rubriken erfunden. Und mein Gast Berthold Meyer ist Professor für Arbeitsorganisations- und Wirtschaftspsychologie an der TU Chemnitz. Und er hat sich für die Rubrik Die Welt vor meinem Fenster entschieden und hat noch das Wörtchen virtuell zugefügt. Was beschäftigt Sie denn in der virtuellen Welt vor Ihrem Fenster, Herr Meyer?
Vor meinem virtuellen Fenster beschäftigt mich diese Woche nur ein Thema, und das ist ChatGPT. Also es ist eine neue Instanz einer künstlichen Intelligenz-Engine, die von der amerikanischen Firma OpenAI vertrieben wird. Und die machen schon ganz lange so künstliche Intelligenz-Engines, vor allem so für Business-Anwendungen. Und jetzt ist aber neu, jetzt gibt es ein Interface, chat.openai.com, wo jeder nach Registrierung über Chat, nur auf Englisch, mit dieser KI interagieren kann. Und erstens ist diese KI sehr mächtig, aber es steht halt so auch zum ersten Mal einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. Und wenn man mit diesem System interagiert, man kommt aus dem Staunen nicht heraus. Das ist wirklich, wirklich krass. Ich sitze vor dem Bildschirm und denke, wow, 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 wow. Also ne, so, da wird so die viel beschworene und angepriesene KI-Revolution mal wirklich auch aus Sicht von EndanwenderInnen mal wirklich spürbar. Und das Besondere ist zum Beispiel, diese KI-Engine, die kann jetzt transiente Gespräche führen. Das heißt, sie erinnert sich daran, was sie gerade eben noch gesagt hat. Das heißt, sie können im Gespräch auf Vorhergesagtes Bezug nehmen. Es funktioniert am besten, wenn man so Wissensfragen stellt, man kann sie auch
fragen. Wir können ja mal gerade eine stellen. Haben Sie eine?
Naja, ich hab zum Beispiel gerade eben gefragt, was sie hält, also sie finde ich jetzt komisch zu sagen, ich sage jetzt sie, weil die KI, wie es zum Beispiel sich verhält mit dem Spannungsfeld zwischen Recht auf Privatsphäre und der Nutzung von Daten, ne? Also Datennutzung versus Datenschutz. Naja, und da schreibt sie einen sehr ausgewogenen, kurzen, fast schon Aufsatz über mehrere Absätze hinweg. Also hier, the tension between using personal data for improving people's lives und so weiter is a complex issue, one that is currently being debated and discussed in many different contexts. Und dann gibt es so, und das ist wirklich unglaublich, es ist wirklich was anderes als ein Wikipedia-Eintrag, sondern es fühlt so, als würde man sich mit einem Experten oder Expertin für alles unterhalten. Aber sie können sie auch nach Tipps irgendwie für die Organisation einer Geburtstagsfeier für ein 10-jähriges Kind oder, keine Ahnung, ich habe irgendwie einen Urlaub in Mexiko geplant und ich habe sie gefragt, was sind denn Tipps für einen Urlaub in Mexiko-Stadt? Und dann erzählt sie einem das, und das ist wirklich krass. Aber manchmal, das muss man echt aufpassen, liegt sie krass daneben. Also die erzählt manchmal auch so Fakten, also gerade ich habe sie mal nach so ein paar wissenschaftlichen Fakten gefragt, so wo ist ein bestimmtes Konstrukt zum ersten Mal erwähnt worden, und dann mit einer Sicherheit erzählt sie, ja, da und die Quelle, und das stimmt schlicht und einfach nicht. Also das, da ist schon noch, da muss schon, aber es ist wirklich beeindruckend.
Also man muss aufmerksam, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich habe auch eine Frage gestellt, die war jetzt nicht ganz so philosophisch wie Ihre. Ich habe einfach gefragt, was sie mir empfiehlt, was ich meiner Mutter zu Weihnachten schenken könnte. Und ja, sie hat ziemlich viele Vorschläge gemacht. Also sie hat gesagt, ein personalisiertes Fotoalbum, eine Mitgliedschaft in einem Buchclub, was selbst gemacht ist, eine schöne Zimmerpflanze. Da muss ich sagen, kam für mich halt dieser Aspekt raus, okay, natürlich kennt sie meine Mutter nicht. Ja. Vielleicht hätte ich die Frage spezifizieren müssen, sagen müssen, in welchem Bereich meine Mutter Dinge mag
oder so. Hat die KI irgendwas über ihre Mutter gefragt?
Nee, na, es gab keine Rückfrage.
Das ist ziemlich dumm, ja.
Weil da habe ich dann auch mitgerechnet. Und das zeigt ja aber eben, dass zumindest so diese emotionalen, zwischenmenschlichen Dinge natürlich nicht funktionieren.
Aber das muss ich aber hier ChatGPT zugute halten. Das versucht sie auch nicht vorzugeben. Ne? Also sie tut nicht so, als sei sie, immer wenn man so versucht, sie irgendwie zu einer Emotionsäußerung irgendwie zu bewegen, dann sagt sie auch ganz klar, ich bin kein Mensch, ich kann das nicht, ich mach das nicht. Und das finde ich total super. Aber zum Beispiel, ich habe in meinem Twitter-Feed eine Anwendung gesehen, wo jemandem etwas gebaut hat, um hiermit zu interagieren. Ein junger Gärtner, der ein eigenes Business machen möchte, und der ist Legastheniker und kann Schriftsprache gar nicht. Und der schreibt dann so eine ganz krude E-Mail, so Nancy, hier Louis, morgen anfangen, Garten, Fragezeichen. Und dann kommt zurück eine in perfektem Business-Englisch formulierte E-Mail-Vorlage, so, hallo Nancy, irgendwie, hier meldet sich Louis, ich hoffe, es geht dir gut, ich wollte nochmal sagen, sagen, ne, ich würde gerne morgen um 9 mit den Arbeiten in deinem Garten beginnen, lass mich wissen, wenn und so weiter. Hammer. Und auch eine total schöne Anwendung, wie ich finde, die auch so ein gesellschaftliches Potenzial aufzeigt und auch irgendwie so ein psychologisches Potenzial aufzeigt. Und ich meine, es sind genau diese Dinge, die am Ende, wie wir das nutzen, die am Ende darüber entscheiden, ob zum Beispiel eine zukünftige hybride Gesellschaft zu einem Erfolg wird, wo Mensch und Maschine gut und schön miteinander interagieren können oder eben nicht.
Sie haben ja jetzt selber gerade schon angesprochen, dass auch ChatGPT manchmal aber daneben liegt. Ja. Und ich frage mich dann, wer entscheidet denn da jetzt momentan, ab wann man da die Kontrolle abgibt? Also ich habe zum Beispiel ein Beispiel gesehen, da hat einem Lehrer Klassenarbeiten kontrollieren lassen. Ja. Das hat anscheinend sehr gut geklappt. Die künstliche Intelligenz hat so fast die gleichen Noten gegeben, die er gegeben hätte. Aber das führt ja dann in der Konsequenz dazu, wir wollen ja alle Zeit sparen, dass man eben dann nicht mehr kontrolliert hat, ist da vielleicht irgendwas komplett schief gelaufen. Und wer entscheidet denn, ab wann man die Kontrolle da abgeben kann, was okay ist, was die KI dann leistet und was eben nicht? Also ich möchte zum Beispiel schon gern wissen, ob ein Politiker, der eine Rede im Bundestag hält, die selber geschrieben hat natürlich. Oder zumindest sein Büro oder ob das die KI war.
Ja gut, aber ganz ehrlich, dass man irgendwie seine Quellen ordentlich angibt und darüber transparent ist, das gehört sich ja nun mal. Auch schon vorher möchte man wissen, wer im Zweifelsfall diesem Politiker oder dieser Politikerin die Rede geschrieben hat. Ja? Und das ist natürlich bei ChatGPT nicht anders. Und natürlich möchte ich wissen und habe auch ein Recht darauf zu wissen, ob eine Klausur von mir durch eine kompetente Lehrperson oder durch eine KI korrigiert wird. Und vor allen Dingen, noch viel wichtiger, explainable KI. Ich möchte vielleicht auch wissen, warum die KI zu einem bestimmten Schluss gekommen ist. Warum zum Beispiel eine Antwort als falsch markiert wurde. Aber das sind Dinge, die sich durchaus auch lösen lassen. Also wie gesagt, natürlich steckt hier eine Dual-Use-Problematik. Jede neue Technologie kann man für was Gutes oder was Schlechtes verwenden. Aber es geht ja gerade darum zu gucken, was sind die Chancen, was sind die Risiken und was können wir auch als Gesellschaft tun, um die Risiken zu maximieren und die Chancen zu minimieren. Und da müssen wir alle bei mitmachen.
Andersrum, oder?
Die Risiken zu minimieren und die Chancen zu maximieren. Was auch gerade gesagt, auch wunderbar. Ja, dieser Blooper wird mich wahrscheinlich bis ans Ende meiner Laufbahn verfolgen. Natürlich andersrum. Die Chancen maximieren, die Risiken minimieren.
Bertolt Meyer hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Bundespräsident Steinmeier hat sich heute mit VertreterInnen der deutsch-iranischen Gemeinschaft in Deutschland getroffen und hat das, was das Regime im Iran macht, ziemlich scharf verurteilt.
Meine Damen und Herren, ich appelliere eindringlich an die religiöse und politische Führung in Teheran. Stoppen Sie die Gewalt gegen Kinder, Frauen und Männer, die auf den Straßen und Plätzen des Iran friedlich demonstrieren. Achten Sie die Menschenrechte, die den Iran genauso verpflichten wie alle anderen Länder in der Welt.
Bertolt Meyer ist Psychologieprofessor an der TU in Chemnitz. Herr Meyer, so ein Treffen, so eine klare Aussage schafft natürlich nochmal Sichtbarkeit für ein Thema, das uns seit September begleitet, das aber medial, muss man glaube ich schon sagen, nicht mehr so präsent ist wie am Anfang.
Ja, die Mechanismen der Aufmerksamkeitsökonomie sind brutal, ne? Und da spielt natürlich auch die Psychologie des Menschen eine Rolle, ne? Dass wir unsere Aufmerksamkeit vor allem auf Dinge richten, die so neu sind und stark und vor dem Hintergrund hervorstechen. Und leider hat die manchmal auch ganz nützliche Eigenschaft des Menschen, sich auch an schlimme Sachen zu gewöhnen, dann aber eben die Konsequenz, dass eben auch Dinge, die schon lange laufen, obwohl sie nach wie vor schlimm sind, wieder so ein bisschen zurücktreten, eben dann auch im medialen Diskurs. Das ist leider auch nichts Neues, aber ich finde es gerade beim Thema Iran jetzt auch so mal wieder so besonders tragisch, weil ach, wie furchtbar, dass die da jetzt diesen 23-jährigen Demonstranten mit diesem Schauprozess, ich habe da gestern Abend Auszüge im Fernsehen gesehen, das war wirklich nicht zu ertragen, und dass sie den jetzt hingerichtet haben, das ist so grausam, es ist so grauenvoll. Und man möchte so viel tun, diese Protestbewegung zu unterstützen, ne, sich für Menschenrechte, Frauenrechte, Demokratie etc. Einsetzen. Man ist auch so hilflos, furchtbar.
Sie haben gerade Mohsen Shekari angesprochen, der hingerichtet wurde. Ich finde ja, finde es auch schrecklich. Ich finde aber, dass es doch bemerkenswert ist, wie die Gesichter und die Namen derer, die das jetzt betrifft, wirklich auch um die Welt gehen. Also da klappt es ja dann doch, dass die Aufmerksamkeit hochgehalten
wird. Ja gut, aber das ist natürlich jetzt irgendwie eine zynische Freude darüber, dass irgendwie wir aufmerksam auf die Proteste im Iran schauen, weil dieses menschenverachtende Regime einen jungen Mann ermordet hat. Ja, also wie schrecklich ist das, dass es das braucht, um die Aufmerksamkeit auch medial hochzuhalten. Ich würde mir wünschen, dass auch andere Nachrichten aus dem Iran einen solchen Medienwert bekommen. Aber ich denke, da passiert auch was. Ich will das jetzt nicht zu pessimistisch schildern. Ne? Also wenn da das Regime sich damit lächerlich macht, indem sie irgendwie so ein komisches YouTube-Video schneiden, indem sie ein ganz übles Schauverhör eines verhafteten Oppositionellen, der zuvor ein bekannter Rapper war, zusammenschneiden mit Szenen aus dessen YouTube-Musikvideos, um sich irgendwie über den lächerlich zu machen und das total nach hinten losgeht, weil alle nur da drauf gucken und sagen, Alter, was ist das für ein ekelhaftes, zynisches Regime, das sowas hervorbringt. Ne? Aber ich meine, das über solche Geschichten kann man halt auch erzählen.
Jetzt ist ja trotzdem die Frage, wie schauen wir darauf? Es ist ja jetzt auch aufgrund der Hinrichtung der iranische Botschafter in Deutschland einbestellt worden. Das heißt, die deutsche Politik reagiert sehr konkret. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat auch angekündigt, dass auch auf EU-Ebene jetzt noch mal mehr auch geschaut werden soll, was für Sanktionen können wir vielleicht noch auch ergreifen. Mir kommt, das ist jetzt vielleicht auch zynisch, müssen Sie gleich beurteilen, aber mir kommt trotzdem das so vor, als wenn alle diese Maßnahmen auch immer schon mal angedacht waren, auch zum Teil ja schon in Kraft sind und trotzdem nicht genug passiert.
Ja, ne, also das Gefühl kann ich nachvollziehen und ich habe da jetzt auch keine gute klärende Antwort drauf. Ne, man denkt so, ja gut, aber warum haben wir nicht schon ganz starke Sanktionen gegen den Iran? Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dass nach allen nachrichtendienstlichen Erkenntnissen der Iran ja momentan auch den russischen Überfall auf die Ukraine maßgeblich durch Lieferung dieser Kamikaze-Drohnen, die in der Ukraine die Zivilbevölkerung aufs Schlimmste terrorisieren. Diese Waffen kommen zum Teil aus dem Iran. Ja, das ist derselbe Staat, der jetzt auf seinen Straßen die ProtestlerInnen niederknüppeln, niederschießen und hinrichten lässt. Ja, und da kann man nur sagen, okay, wir müssen halt natürlich alles tun, was im demokratischen Prozess irgendwie legitim ist. Aber ja, was sind das, nicht? Da sind uns natürlich auch noch so ein bisschen die Hände gebunden. Und was soll Frau Baerbock dann machen, außer den Botschafter einbestellen, Sanktionen fordern und die schärfste Rhetorik, die sie hat, verwenden?
Vielen Dank, Herr Mayer, für Ihren Besuch und für Ihr Wissen und für Ihre Gedanken.
Vielen Dank für die Einladung.